Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Politkrimi in Bonn. Das Misstrauensvotum gegen Bundeskanzler Willy Brandt am 27. April 1972. Von Hans Rubinich.
Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe die Aussprache. Wir kommen zur Wahl. Die Fraktion der CDU-CSU schlägt in ihrem Antrag auf der Drucksache 3380, der Ihnen vorliegt, vor, als Nachfolger des Bundeskanzlers Willy Brandt den Abgeordneten Dr. Rainer Barzel zum Bundeskanzler zu wählen.
Bonn, 27. April 1972, 12.59 Uhr. Es ist soweit. Die sozialliberale Koalition unter Bundeskanzler Willy Brandt steht vor dem Aus. 2,5 Jahre nach dem Amtsantritt hat die Regierung im Bundestag keine Mehrheit mehr. Abgeordnete von SPD und FDP haben die Seiten gewechselt und sind zur Opposition übergetreten. Die CDU-CSU hat einen Antrag gestellt, den amtierenden Bundeskanzler mit einem konstruktiven Misstrauensvotum zu stürzen. Nach den Erfahrungen in der Weimarer Republik hat das Grundgesetz für den Kanzlersturz eine hohe Hürde aufgebaut. Er kann nur abgewählt werden, wenn eine Mehrheit den Kandidaten der Opposition wählt. Der steht bereit an diesem 27. April 1972. Der Fraktionschef der oppositionellen Unionsparteien, Rainer Barzel. Um 10 Uhr hat Bundestagspräsident Kai-Uwe von Hassel die Sitzung eröffnet. Als erster tritt Kurt-Georg Kiesinger ans Rednerpult, Brandts Vorgänger von 1966 bis 1969.
Manche unserer Freunde haben uns empfohlen, diese Koalition, diese Regierung, diesen Bundeskanzler immer tiefer in die Sackgasse ihrer verfehlten Politik geraten zu lassen, um dann bessere Wahlchancen für uns zu gewinnen. Ginge es nur um das Schicksal der Regierung, dann hätten wir diesen Rat befolgt. Es geht aber um die Interessen unseres ganzen Volkes. Und deren weitere Gefährdung abzuwehren, das bestimmte unseren Entschluss.
Die CDU-CSU-Opposition wirft Brandt den Ausverkauf deutscher Interessen vor. Es geht um die ehemaligen deutschen Ostgebiete und den Staat hinter der Elbe, die Ostzone, wie es damals hieß, die DDR. Das Potsdamer Abkommen der Siegermächte des Zweiten Weltkriegs hatte 1945 die deutsche Frage offen gelassen. Zurzeit unter polnischer Verwaltung, zurzeit unter sowjetischer Verwaltung, war auf den Landkarten zu lesen, die die ehemaligen deutschen Ostgebiete zeigten. Bundeskanzler Adenauer hatte die Bundesrepublik seit 1949 entschlossen an den Westen angebunden und den deutschen Anspruch auf die Ostgebiete aufrechterhalten. An dieses Tabu rührt die sozialliberale Ostpolitik. Die Opposition wirft der Koalition vor, dass sie die Ostgebiete aufgibt und faktisch die Oder-Neiße-Linie als Westgrenze Polens anerkennt. Für die vertriebenen Verbände ist diese Politik ein Skandal und eine nationale Katastrophe. Verzicht ist Verrat, lautet eine Parole. Die Verträge, die Brandts Regierung mit der Sowjetunion und Polen ausgehandelt hat, halten zwar völkerrechtlich die Grenzfrage offen, aber sie fixieren das Prinzip der Unverletzlichkeit der Grenzen. Damit würden Polen und die Sowjetunion zustimmen müssen, bevor die Ostgebiete wieder deutsch werden können. Außerdem unterstellt die Opposition der Regierung Brandt, sie verspiele die Wiedervereinigung beider deutscher Staaten. Denn die hat mit einem Tabu der Adenauer-Ära gebrochen. Sie verhandelt mit DDR-Offiziellen, ein Eingeständnis, dass es die DDR als Staat wirklich gibt. Das ist die neue Ostpolitik, über die schon vor 1969 intensiv nachgedacht wurde, weil der Versuch, die Nachkriegsverhältnisse und die Existenz zweier deutscher Staaten zu ignorieren, die Bundesregierung international in wachsende Bedrängnis gebracht hat.
Das hatte auch schon zum Beispiel den FDP-Parteitag 1967 stark beeinflusst. Da ist die entscheidende Auseinandersetzung geführt worden, zum Beispiel über die Frage, wie soll das mit der Oder-Neiße-Grenze weitergehen? Und daran hat sich festgemacht, dass insgesamt das Verhältnis zum Ostblock geändert werden müsste, dass man zu Polen, aber natürlich zu der Führungsmacht der Sowjetunion in ein anderes Verhältnis kommen musste.
Der Marburger Politikwissenschaftler Theo Schiller war bis 1976 Bundesvorsitzender der Jungdemokraten, der damaligen Jugendorganisation der FDP. 1966 wurde die SPD Juniorpartner in der Großen Koalition mit der Union unter Kanzler Kiesinger. 1969 folgte der Machtwechsel, von dem die seit 20 Jahren regierenden Unionsparteien kalt erwischt wurden.
Das Kabinett Kiesinger trat am Dienstag zum letzten Mal bei Bundespräsident Heinemann zusammen, um mit den Abschiedsurkunden wieder auseinanderzugehen.
Ich frage den Abgeordneten Brandt, nehmen Sie die Wahl an?
Ja, Herr Präsident, ich nehme die Wahl an.
Ich stelle fest.
SPD und FDP hatten eine knappe Mehrheit im Bonner Bundestag und Walter Scheel hatte die FDP auf einen sozialliberalen Kurs eingeschworen. Die Unionsparteien taten sich schwer, diesen Machtwechsel zu akzeptieren, den ersten in der Bonner Republik und damit die Bewährungsprobe für die zweite deutsche Demokratie. Und nun brach diese neue Regierung auch noch die ehernen Tabus. Im Dezember 1970 reist Brandt nach Warschau.
Der Kanzler rückt jetzt die Schleife, die schwarz-rot-goldene Schleife an dem Kranz zurecht und verharrt dann schweigend vor dem Denkmal. Er ist niedergekniet. Selten habe ich wohl eindrucksvoller gesehen, dass ein Deutscher die Verantwortung für diese unermesslichen Verbrechen auf sich nimmt, wie es eben hier der deutsche Bundeskanzler vor dem Denkmal im Warschauer Ghetto getan hat.
Der Kniefall von Warschau wird zum Symbol für das Bemühen um eine deutsch-polnische Aussöhnung. In der Innenpolitik strebt die Regierung Brandt-Scheel Reformen an. Die SPD-FDP-Koalition sieht die Studentenrevolte von 1968 nicht, wie viele Konservative, als Angriff langhaariger Krawallmacher auf die politische Ordnung, sondern als Aufforderung zu einer Demokratisierung der Gesellschaft, wie sie Deutschland noch nie zuvor erlebt hat. Das ist Brandts Botschaft in seiner Regierungserklärung 1969.
In den 70er Jahren werden wir aber in diesem Lande nur so viel Ordnung haben, wie wir an Mitverantwortung ermutigen. Solche demokratische Ordnung braucht außerordentliche Geduld im Zuhören und außerordentliche Anstrengung, sich gegenseitig zu verstehen. Wir wollen mehr Demokratie wagen. Wir werden darauf hinwirken, dass jeder Bürger die Möglichkeit erhält, an der Reform von Staat und Gesellschaft mitzuwirken.
Am 19. März 1970 reist Brandt als erster Bundeskanzler in die DDR nach Erfurt zu einem Treffen mit DDR-Ministerpräsident Willi Stoph. Die Staatssekretäre beider deutscher Staaten, Egon Bahr und Michael Kohl, unterzeichnen in Bonn ein Transitabkommen. Vom Deutschen Bundestag muss es noch ratifiziert werden. Auch die Verträge mit Polen und der Sowjetunion müssen noch ratifiziert werden. Gewaltverzicht, keine Gebietsansprüche, Entspannung im Kalten Krieg. Im Warschauer Vertrag erkennt die Bundesrepublik die Oder-Neiße-Linie faktisch als Westgrenze Polens an. Die Verträge von CDU und CSU, wie auch von den vertriebenen Verbänden erbittert bekämpft, sie liegen dem Bundestag nun zur Abstimmung vor. Wer das ganze Gebäude der neuen Ostpolitik noch zum Einsturz bringen will, muss jetzt handeln.
Sie, Ihre Regierung und vor allem Ihr Außenminister haben uns zwar immer wieder versichert, es würde nichts festgeschrieben und nichts anerkannt. Aber Sie haben sich auf Verträge eingelassen, die nach der entschiedenen Auffassung
Ihres mächtigen Vertragspartners genau diese Anerkennung zum Inhalt haben. Diese Politik sichert weder die Interessen des Deutschen, des ganzen deutschen Volkes, noch macht sie den Frieden sicherer. Daher sind wir der Überzeugung, dass die Ostverträge in ihrer jetzigen Form im Deutschen Bundestag keine Mehrheit finden werden.
Als Kurt Georg Kiesinger am 27. April 1972 mit der neuen Ostpolitik von Kanzler Brandt und Außenminister Scheel abrechnet, weiß er, Brandts Regierung hat keine Mehrheit mehr im Bundestag. Sie kann die Ostverträge nicht mehr gegen den Widerstand der Unionsparteien durchsetzen. Und deshalb ist jetzt die Gelegenheit, zum großen Schlag auszuholen, um den Machtwechsel von 1969 gewissermaßen rückgängig zu machen. Volker Hauff, Staatsminister unter Brandt.
Es fiel natürlich den Vertriebenenverbänden sehr schwer und auch den einzelnen Menschen, die die Vertreibung hinter sich hatten, die immer noch in der großen Hoffnung waren, irgendwann kommt der große Rollback und dann gehen wir da wieder zurück in unser eigenes Land oder so, zu akzeptieren, dass ein friedliches Zusammenleben und auch eine Rückkehr in ihre angestammten Heimatgebiete, in denen sie aufgewachsen sind, nur möglich ist, wenn wir die Friedens- und Entspannungspolitik tatsächlich zum Erfolg führen.
Für Willy Brandt geht es darum, dass die Deutschen von einer Nachkriegsillusion Abschied nehmen. Adenauer hatte nach 1949 die Bundesrepublik fest in die westliche Staatengemeinschaft eingefügt, aber alle Fragen in Richtung Osten offen gelassen.
Es war ein entscheidender Versuch zur Westbindung hinzuzufügen, die Aussöhnung mit dem Osten. Und das heißt eben auch, was Gebietsansprüche und anderes angeht, das deutsche Volk von restlosen Illusionen zu befreien auch.
Nazi-Deutschland hatte den Osten Europas unterwerfen und erobern wollen. Dass im Ergebnis Deutschland im Osten große Gebiete verlor und nun vertraglich aufgab, musste auf Widerstand stoßen. International hingegen erwarb sich Brandt hohen Respekt.
Meine Damen und Herren, ich unterbreche unsere Sitzung für einen Augenblick. Ich erhalte soeben die Nachricht, dass die Nobelpreiskommission des norwegischen Parlaments heute dem Herrn Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland den Friedensnobelpreis verliehen hat.
Die Abgeordneten der Regierung applaudierten stehend. Die Abgeordneten der CDU-CSU blieben sitzen. Gerhard Baum.
Das war eine Polarisierung der Gesellschaft, die der heutigen in nichts nachsteht. Als Kandidat brüllten die Leute mich über die Straße an, nicht? Man war tätlichen Angriffen ausgesetzt. Die einen haben gesagt, diese neue Regierung liefert uns den Kommunisten aus. Und die anderen haben gesagt, das ist der einzige Weg zum Frieden in Europa.
Volker Hauff im Rückblick.
Es hat rumort im Parlament dann zum ersten Mal, aber das hat rumort in der Gesellschaft, das hat rumort in der SPD. Die CDU war der Meinung, das ist ein Spuk und den darf man auf keinen Fall zulassen. Damals sind da wirklich Welten aufeinander geprallt.
Zwei Monate vor dem Misstrauensvotum debattierte der Bundestag zu den Ostverträgen. Franz Josef Strauß, CSU, Rainer Barzel, CDU, Willy Brandt, der Kanzler.
Meine politischen Freunde und ich sind der Überzeugung, dass diese Verträge in der vorliegenden Fassung, die über den militärischen Gewaltverzicht und die Bereitschaft zur Zusammenarbeit hinausgeht, einen Bruchpunkt in der deutschen Nachkriegsgeschichte bedeuten, auf einer Straße, an deren Ende nur Unheil stehen kann.
Wir, meine Damen und Herren, wollen dauerhaften Frieden, wirksame Entspannung und Freiheit für die Menschen. Wir wollen, dass das freie Europa sich vereinigt und mit den anderen Staaten Europas zusammenarbeitet. Das Selbstbestimmungsrecht und Freizügigkeit, und die gehören zu unserer Überzeugung, zur dauerhaften Friedensordnung führen, der dann die Völker zustimmen, weil die Menschen greifbar und spürbar etwas davon haben. Deshalb sagen wir zu diesem Vertragswerk, so nicht.
Der Gewaltverzicht und die Prinzipien des friedlichen Zusammenlebens sind eine Sache, der europäischen und der internationalen Politik geworden. Meine Damen und Herren, nehmen Sie es so, wie ich es sage. Heute können wir noch zu den Schrittmachern einer neuen Politik gehören. Morgen würden wir bestenfalls den Nachzüglern zugezählt werden.
Die entscheidende Frage ist, was wiegt schwerer, was ist der Bevölkerung wichtiger? Das Festhalten an einer nationalen Vision oder die Sehnsucht nach Versöhnung, Ausgleich und praktischen Erleichterungen im Leben? Mit dem Kanzlersturz will die Opposition die Beantwortung dieser Frage erzwingen. Der 27. April 1972 ist ein Donnerstag.
Es war eine der spannendsten Abstimmungen, die ein deutsches Parlament überhaupt je gehabt hat. Da hing vieles davon ab, die Schicksale natürlich der Regierung, der einzelnen Personen. Aber es wäre eine politische Weichenstellung geworden.
Werner Sonne berichtet für die ARD.
So etwas hat es hier noch nicht gegeben, selbst nicht in der Wahlnacht des Herbstes 1969. Hier ist nicht nur die Lobby dicht gedrängt von Journalisten, von Kollegen, sondern auch auf den Treppen Zuschauer.
In der ganzen Bundesrepublik, aber insbesondere im Ruhrgebiet, traten Belegschaften von Großbetrieben in den Ausstand. Bemerkenswert ist, dass keiner dieser Proteste auf einen zentralen Aufruf zurückzuführen ist.
Der Historiker Bernd Rother hat soeben ein Buch veröffentlicht unter dem Titel »Willy Brandt muss Kanzler bleiben – die Massenproteste gegen das Misstrauensvotum 1972.«
Zehntausende von Telegrammen gingen in diesen Tagen im Bundeskanzleramt ein, eine Welle von Zuschriften, wie es sie zuvor und danach nicht wieder gegeben hat. Oder es kamen Angestellte eines Krankenhauses, alles Frauen, auf Verabredung in Rot gekleidet zur Arbeit, um damit zum Ausdruck zu bringen, wo sie standen. Zählt man zusammen, wie viele Menschen sich an diesen Protesten beteiligt haben, so kommt man auf eine Zahl von über 400.000.
Journalist Werner Sonne rückblickend.
Die Menschen hingen an den Lautsprechern überall. Manche Kommentatoren haben schon etwas überspitzt natürlich von einer Bürgerkriegsstimmung gesprochen, weil die grundsätzliche Befindlichkeit war so, da wird ein Verrat geübt. Der populäre Willy Brandt wird da mit schrecklichen Methoden um sein Amt gebracht.
SPD und FDP hatten 1969 gerade mal 12 Sitze mehr als die Union. Vor diesem Hintergrund ist der Mut dieser Koalition, innen- und vor allem außenpolitisch die ganz heißen Eisen anzupacken und keinen Tabubruch zu scheuen, bemerkenswert. Mehrere Abgeordnete der Koalitionsfraktionen lehnen die neue Ostpolitik ab und sind zur Opposition gewechselt. Theo Schiller, Politikwissenschaftler aus Marburg, erklärt, wie sich die Situation bis zum April 1972 zugespitzt hat.
Es war immer die Unsicherheit. Durch die Austritte und Übertritte der CDU war dann schon die Mehrheit der Koalition von 12 Stimmen im Bundestag auf 6 Stimmen zusammengeschrumpft. Also das war dann schon nach dem Oktober 1970. Im Herbst 1971 kam es ja dann zu den berühmten Freiburger Thesen, also einem gesellschaftspolitisch wirklich linksliberalen Programm, das es vor 5 Jahren noch undenkbar gewesen wäre. Das hat aber auch eine große öffentliche Unterstützung gefunden. Allerdings hat es den Riss innerhalb der FDP zum Teil jedenfalls verschärft.
Gerhard Baum.
Auf dem Parteitag 1971 sind die meisten gegangen. Dann haben wir eine klare Ostpolitik nochmal bestätigt. Und da sind einige zur CDU gegangen. Das war ein Prozess, den ich außerordentlich begrüßt habe. Die fühlten sich nicht mehr wohl und die haben die Konsequenz gezogen.
Im April 1972 verliert die FDP bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg erheblich. Sie erhält 5,5% weniger Stimmen als 4 Jahre zuvor.
Das hat auch zur Folge gehabt, dass die Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat sich verschoben haben. Die FDP fiel raus aus dieser Regierung. CDU hatte die absolute Mehrheit erreicht unter Filbinger. Und in dieser Situation haben sich nun zwei weitere Abgeordnete deutlich positioniert, nämlich Herr Kienbaum und von Kühlmann-Stumm.
Sie bleiben in der FDP, aber wenn diese beiden Parlamentarier der Regierungsfraktionen den Kandidaten unterstützen, der gegen Brandt antritt, dann ist die Regierung gestürzt. Genau das kündigen sie vor dem 27. April 1972 an, dass sie beim Misstrauensvotum für Rainer Barzel stimmen werden. Die FDP-Wahlniederlage in Baden-Württemberg ist das Vorspiel zur Entscheidung in Bonn, so Theo Schiller.
In Baden-Württemberg, 23.04. war der Wahltag und 27. April war bereits der Tag des Misstrauensvotums.
Seit fast 3 Stunden läuft die Debatte zum Misstrauensvotum. Nun ruft der Bundestagspräsident Walter Scheel auf, den Bundesvorsitzenden der FDP, Vizekanzler und Außenminister. Die Rede, die er hält, ist eine bittere Abrechnung im Angesicht der Niederlage.
Jeder einzelne Abgeordnete muss heute eine Entscheidung von großer politischer Tragweite fällen. Wenn es zur Regel werden sollte, dass Mehrheitsverhältnisse in den Parlamenten durch Parteienwechsel, also ohne Wählervotum, verändert werden, dann stirbt die Glaubwürdigkeit der parlamentarischen Demokratie. Die Sicherung der persönlichen politischen Zukunft ist keine Gewissensfrage. Was hier gespielt werden soll, ist ein schäbiges Spiel.
Man war total angespannt. Wir gingen alle davon aus, Barzel gewinnt. Das hatte sich ganz klar abgezeichnet. Und von daher war das Untergangsstimmung, weil wenn das Misstrauensvotum gewinnt, Brandt als Bundeskanzler gestürzt ist, die Parteiführung der FDP gestürzt ist, dann ist ja auch die gesamte Reformentwicklung der FDP weg.
Machen Sie unser Land und sich selber nicht unglücklich, indem Sie zur falschen Zeit mit den falschen Methoden eine Regierung etablieren wollen, deren Fundament sich auf politische Überläufer stützen müsste und deren Geburtsstunde vom Makel des Wortbruchs gekennzeichnet wäre. Eine Regierung gegen Treu und Glauben hat unser Volk nicht verdient. Das haben auch Sie nicht verdient, Herr Dr. Barzel.
Volker Hauff.
Da waren wir alle angeschlagen. Aber das hat auch ihr Kraft gegeben, dann zu sagen, ja, für das wir hier eintreten und für das wir jetzt abgestraft werden sollen, weil das der Ausverkauf Deutschlands ist, das werden wir weiter vorantreiben. Und ich jedenfalls war fest davon überzeugt, am Ende des Tages werden wir siegen. Nicht an dem Tag, aber dann eben später.
Was Volker Hauff nicht wusste, in den Tagen vor dem Misstrauensvotum sucht die DDR und auch die Sowjetunion nach Wegen, wie Brandt das Misstrauensvotum überstehen könnte.
Und ich selber habe da auch eine Erfahrung gemacht, dass mir in anonymer Form ein Brief zugespielt wurde, der angeblich belegen sollte, dass es den Versuch gab, von Seiten der CDU, CSU, SPD-Abgeordnete zu bestechen und dass die Industrie da mithelfen würde. Das war ein gefälschter Brief und es war einfach der Versuch, auf diese Weise ein öffentliches Ereignis zu schaffen, wo ein junger SPD-Abgeordneter triumphierend aufsteht und sagt, die CDU besticht, um dann hinterher ganz kleinmütig vom Gericht zurechtgewiesen zu werden. Ich glaube nicht, dass ich da sozusagen ein völliger Ausnahmefall war. Hier wurde mit ganz harten, unsauberen Bandagen gearbeitet. Es war einfach der Versuch, eine Falle zu stellen.
Nur noch wenige Minuten bis zur Abstimmung. Bundeskanzler Willy Brandt tritt ans Rednerpult. Er kritisiert zunächst die Abgeordneten, die die Seiten gewechselt haben.
Ich stimme denen zu, die sich dagegen wehren, dass ein Parteiwechsel als etwas Ehrenrühriges betrachtet wird. Aber ich habe meine eigene Meinung dazu, ob man willkürlich Mandate mitnehmen darf. Aber eines leuchtet mir nicht ein.
Wenn die Antragstellenden Zusagen erhalten haben von Abgeordneten, die nicht ihrer Fraktion angehören, warum stehen dann diese nicht wenigstens auf? Warum bekennen Sie sich nicht vor dem deutschen Volk? Was haben Sie denn zu befürchten? Was fürchten Sie denn?
Fast 3 Stunden hat die Debatte gedauert.
Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe die Aussprache. Wir kommen zur Wahl.
Abstimmung, Auszählung. Nie zuvor hat die ganze Republik so gebannt an den Radio- und Fernsehgeräten auf den Bonner Bundestag geschaut, wie an diesem 27. April 1972. In Schulen wird der Unterricht unterbrochen und die Entscheidung im Parlament übertragen. Parlamentskorrespondent Ernst-Dieter Lug berichtet.
Die Auszählung der Stimmen steht unmittelbar vor Abschluss. Und getrennt, in dichten Trauben, warten Opposition und Koalition auf das Ergebnis.
Die Koalition hat sich etwas überlegt, um zu verhindern, dass jemand aus ihren Reihen für Barzel stimmt. Nur die Bundesminister nehmen an der Abstimmung teil, nicht die einfachen Abgeordneten der Koalition. Denn es kommt einzig und allein darauf an, dass Barzel nicht die absolute Mehrheit der Stimmen bekommt. Das sind 249. Indem die Minister abstimmen, geben sie zugleich Schutz für potenzielle Abweichler aus der Union. Denn damit gibt es auf jeden Fall eine Reihe von Gegenstimmen gegen Barzel. Nicht nur 1 oder 2 Abweichler.
Von den stimmberechtigten Abgeordneten wurden abgegeben 260 Stimmen. Von den 260 stimmberechtigten Abgeordneten haben für den Antrag mit Ja gestimmt 247, mit Nein 10 Abgeordnete, 3 Stimmen sind Enthaltungen. Die absolute Mehrheit der stimmberechtigten Abgeordneten beträgt, wie Sie wissen, 249 Stimmen. Ich stelle fest, dass der von der Fraktion der CDU-CSU vorgeschlagene Abgeordnete Dr. Barzel die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder des Deutschen Bundestages nicht erreicht hat. Der Antrag der Fraktion der CDU-CSU auf
Volker Hauff schaut auf den Gewinner, auf Willy Brandt.
Es war ein schönes Gesicht auch, als das vorbei war. Und Hut ab von Barzel, wie er gratuliert hat, sowohl Brandt als auch Scheel. Also, dass ich wirklich richtigen Respekt hatte vor Barzel. Ich habe den vorher immer wirklich als ein bisschen einen Schreihals erlebt und ein bisschen einen Darsteller mit seinen weißen Socken. An dem Tag selbst auch war das schon eine gewisse Wende für mich in der Frage, wie schätze ich eigentlich den Menschen ein. Sowas kann man überhaupt nur machen, wenn man einen klaren inneren Kompass hat, aufzustehen, hinzugehen, zu gratulieren vor allen anderen. So, du hast jetzt gewonnen und jetzt geht's in unserem gemeinsamen Land weiter.
Mit dieser Haltung verleiht Rainer Barzel dem historischen Augenblick eine Würde. Die Gratulation des Verlierers ist die Geste, dass die Union die Wahlniederlage und den Machtverlust von 1969 annimmt. Die Bonner Demokratie hat ihre Bewährungsprobe bestanden. Jahre später erinnert sich Rainer Barzel an diesen Tag.
Ich bin davon ausgegangen, dass ich alle Stimmen kriege, die man mir zugesagt hatte. Und mir war sehr schnell klar, dass da 2 aus dem eigenen Lager nicht dabei waren. Ich habe mich nie daran beteiligt, wer das war. Was man da fühlt, ja, man hat es nicht geschafft.
2 Abgeordnete hatten Geld von der DDR-Staatssicherheit bekommen. Julius Steiner von der CDU und Leo Wagner von der CSU. 50.000 D-Mark haben sie kassiert, sich der Stimme enthalten und damit Barzels Sieg verhindert. Die Staatsführung der DDR wollte, dass Brandt gewinnt und seine Ostpolitik fortsetzen kann. Gerhard Baum?
Man hätte ja sagen können, wir lassen das nicht zu, aber wer wusste das schon? Also ich meine, dass die Tatsache, dass hier Stimmen beeinflusst worden sind, man weiß ja auch nicht, ob der Gekaufte nicht ohnehin dafür gestimmt hat, weiß ich auch nicht. Ob das Kaufen die eigentliche Motivation war, so oder so abzustimmen, das kann man in der Politik nicht ausschließen. In diesem Falle war es eine hochbrisante Situation. Gut, der Zweck heiligt die Mittel nicht. Ist das Abgeordnetenbestechung? Wohl nicht. Also soll ich das moralisch verurteilen? Fällt mir schwer.
Eine epochale Entscheidung ist gefallen unter fragwürdigen Umständen. Aber die Umstände, wie es überhaupt zu diesem Showdown gekommen war, die Abwanderung und Abwerbung von Koalitionsabgeordneten, waren auch schon fragwürdig gewesen. Norbert F. Pötzl berichtet im Spiegel am 15. Februar 2022 über ein Gespräch zwischen seinem Kollegen Hartmut Palmer und Rainer Barzel. 2 Jahre vor seinem Tod, 2006, erzählt Palmer jetzt, habe ihm Barzel in einem langen Gespräch die Sensation anvertraut. Er wisse inzwischen, dass Strauß ihn am 27. April 1972 nicht gewählt habe. Erst habe der CSU-Chef ihn bedrängt, ihn geradezu genötigt, das Misstrauensvotum endlich zu wagen, dann habe er ihn ins Messer laufen lassen und sich der Stimme enthalten. Neben Steiner und Wagner sei also Strauß der dritte Abtrünnige aus dem Unionslager gewesen. Wörtlich, so Palmer, habe ihm Barzel gesagt, »Das meine ich nicht nur, sondern das weiß ich genau. Aber wenn Sie das zu meinen Lebzeiten schreiben, werde ich Sie durch alle Instanzen verklagen.« Strauß, so Spiegelredakteur Palmer, habe sich immer selbst für den besten Kanzlerkandidaten gehalten. Nach dem gescheiterten Misstrauensvotum kann die sozialliberale Koalition nun ihr entscheidendes Werk unter Dach und Fach bringen. Der Bundestag ratifiziert im Mai 1972 die Ostverträge. Die Union legt sich nicht mehr quer, sondern enthält sich bei der Abstimmung. Aber das ändert nichts daran, dass es danach ein Patt zwischen Regierung und Opposition gibt. 248 zu 248. Im September stellt Brandt die Vertrauensfrage, damit dann, nach der beabsichtigten Niederlage, das Parlament aufgelöst werden kann. Volker Hauff.
Wenn das Misstrauensvotum Erfolg gehabt hätte, das hätte kein Deut daran geändert, dass wir die Politik in der nächsten Wahl dann mitten ins Zentrum stellen und darüber die Auseinandersetzung suchen. Umso schöner war dann, dass es gescheitert war. Und das war eigentlich, wenn ich heute über das Misstrauensvotum nachdenke, es war ein wunderbares Jahr, weil das war ein so unglaublich schöner Wahlkampf, den wir dann führen konnten. Indem wir sagten, so, und das werden wir jetzt weiter noch ausbauen und werden es aufbauen. Und das schönste Wahlplakat, das ich überhaupt jemals erlebt habe, war in dem 72er Wahlkampf dann das Plakat von der SPD, Deutsche, ihr könnt stolz sein auf euer Land.
Die SPD gewinnt die Bundestagswahl mit einem Traumergebnis, 45,8%. Ein Rekord ist auch die Wahlbeteiligung. Sie liegt bei 91,2%. Willi wählen. Mit diesem Slogan macht die SPD die Wahl zu einem Plebiszit für Brandt und die neue Ostpolitik. Barzel hat dem mit seinem Slogan »Reiner, sonst keiner« nichts entgegenzusetzen. Und die FDP gewinnt auch und kommt auf 8,4%. Der Wahlsieg ist der Höhepunkt, aber auch der Wendepunkt in Brandts Karriere. 1,5 Jahre später wird er als Kanzler zurücktreten, nachdem der DDR-Spion Günter Guillaume in seinem engsten Umfeld enttarnt worden ist. Gerhard Baum rückblickend.
Er war als Bundeskanzler ermüdet. Ich habe das im Kabinett erlebt. Da saß er da und es wurde vorgetragen. Es gab eine Kontroverse und er wusste nicht mehr weiter. Interessierte das nicht. Und dann hat dann Schmidt das Heft in die Hand genommen.
Politkrimi in Bonn, das Misstrauensvotum gegen Bundeskanzler Willy Brandt am 27. April 1972. Sie hörten eine Sendung von Hans Rubinich. Sprecher Tonio Arango, Tontechnik Jan Fraune, Regie Beatrix Ackers, Redaktion Winfried Sträter.